Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Jagoda Marinic, deutsch-kroatische Autorin, Schriftstellerin, schreibt Romane, Essays, Erzählungen und Kolumnen auch für die Süddeutsche Zeitung, für die Taz, für die New York Times. Guten Tag, Frau Marinic.
Einen schönen guten Tag.
Sie sind in Heidelberg zugeschaltet und sind zu Hause. Geht's Ihnen gut? Haben Sie einen schönen Blick aus dem Fenster?
Ja, das ist ja eine der schönsten Seiten dieser Stadt. Ich habe meistens einen wunderbaren Blick, ja.
Und wo?
Egal, wo ich bin.
Okay, gut. Ich habe eher den Blick auf Bildschirme gehabt heute Vormittag und habe mir einen YouTube-Film angeguckt, den Sie im Sommer oder die Zeitstiftung im Sommer online gestellt hat. Und da werden Sie gefragt, wie Sie gut durch diese Krise kommen, durch diese pandemische Krise. Und Sie sagen, unter anderem tanzen Sie auch mal zu Hause. Haben Sie heute schon getanzt?
Heute nicht, aber gestern Abend tatsächlich. Also ich bin Überlebensstrategie tanzen. Ich mache das so, das ist mein Fitnessstudio oder whatever. Also ich schmeiß einfach irgendwas an, was dann eine halbe Stunde läuft und verausgabe mich. Das ist schon seit dem Studium so.
Das ist wahrscheinlich echt aber ganz gut.
Aber hat mir auch durch den Lockdown geholfen.
Genau, den ganzen Körper irgendwie so ein bisschen auszuschütteln und das alles, was man so zurzeit irgendwie in sich verhandeln muss, einfach mal rauszulassen.
Ja, man muss sagen, diese komische Entschleunigung mit dem gleichen Tag, in dem sozusagen verkündet wird, Lockdown, macht meinen Körper irgendwie total mit und er geht in die Verklemmung und Blockade und so Yoga und so, das geht dann gar nicht. Also ich brauche wirklich was, wo man umherwirbeln kann und die Energie spürt.
Schön. Danke für diese Inspiration und ich hoffe, dass auch diese Mittagsstunde für uns gemeinsam inspirierend wird. Auch schön, dass Sie dabei sind, dass Sie uns zuhören. Unser erstes Thema gleich, wir besprechen natürlich die Themen dieses Tages, ist die AfD und die Aktuelle Stunde, die es zu dem Faktum gab, dass ja Gäste der AfD in den Bundestag gekommen sind und Parlamentarier drangsaliert haben. Auf Einladung der AfD sind Gäste in den Bundestag gekommen. Am Mittwoch haben Parlamentarier drangsaliert, gefilmt gegen den Willen, haben sich Zugang zu Büros verschafft, von dort ohne Genehmigung einen Livestream übertragen. Jetzt lässt der Bundestagspräsident Herr Schäuble rechtliche Konsequenzen prüfen. Und heute Vormittag gab es eine Aktuelle Stunde im Bundestag zu diesem Geschehen. Alexander Gauland von der AfD hat sich entschuldigt.
Dass gewählte Volksvertreter von Gästen zweier Abgeordneter unserer Fraktion bedrängt und belästigt wurden, ist unzivilisiert und gehört sich nicht. Dafür entschuldige ich mich als Fraktionsvorsitzender.
Das hat er also gesagt, Alexander Gauland. Frau Marinic, ist so eine Entschuldigung so, dass man sagt, na gut, dann entschuldigt er sich und damit ist die Sache gegessen? Ich glaube fast kaum, oder?
Nee, also für mich sicher nicht. Es ist eine Partei, die angeblich Patriotismus hochhält. Und was ist das für ein Patriotismus, der die Achtung vor der Demokratie nicht in Betracht zieht, vor dem Parlament, vor den gewählten Abgeordneten und Abgeordneten, also dieses Landes. Es ist schon, macht einen fassungslos und es ist ja auch nicht der erste Angriff in Richtung Bundestag. Wir hatten ja von kurzem sozusagen diesen peinlichen Anlauf, wo man auch schon in den Medien sagte, was soll das, die wollten das ja als Sturm verkaufen. Ich bin ehrlich gesagt sprachlos, dass man das so erlebt und dass man denkt, man kann sich hinstellen und sagen, sorry, hätten wir nicht machen dürfen, tut uns leid. Das ist für mich so diese typische alte Strategie, wir überschreiten Grenzen. Nach der Grenzüberschreitung sagen wir, das ist natürlich nicht die Linie der Partei, sondern ganz einzelne böse Mitglieder sind irgendwie nicht ganz so gewesen, wie wir uns das wünschen. Ich denke, man muss hier sehr deutlich machen, dass es hier um das Hohe Haus geht, um das Herz der Demokratie und dass ich wirklich diesmal auch erwarte, dass das Hausrecht durchgesetzt wird. Also es gab ja schon unglaubliche Pressemeldungen von der AfD, wo man sich auch fragte, muss sowas aus diesem Hohen Haus heraus geschehen? Aber jetzt ist eine Grenze überschritten. Ich denke, dass Schäuble da im Moment den richtigen Ton trifft, nämlich Law and Order tatsächlich.
Rechtliche Konsequenzen will er also prüfen lassen. Nadine Lindner aus dem Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Kultur. Ist das jetzt nochmal wiederholt worden oder anders gefragt, wie haben Sie diese Aktuelle Stunde gerade erlebt?
Ja, also es ging um 9 Uhr los. Es war gleich der erste Tagesordnungspunkt hier am Freitag auf diesem Programm. Also es heißt auch beste Redezeit sozusagen. Ich hatte das Gefühl, dass es von Anfang an eigentlich ziemlich hoch herging und dass es eine hitzige Debatte war. Den Ton hat Michael Grosse-Brömer von der CDU, parlamentarischer Geschäftsführer, dann gleich am Anfang gesetzt, indem er nämlich gesagt hat, ja, der Spaß hört einfach auf, wenn es Angriffe auf das freie Mandat und damit auch Angriffe auf die parlamentarische Demokratie gibt. Und er hat dann auch nochmal das unternommen, was auch einige, was viele andere Redner eigentlich gemacht haben. Sie haben das jetzt nicht als Einzelfall irgendwie quasi singulär betrachtet, sondern Michael Grosse-Brömer hat dann nochmal gesagt, das ist der Tiefpunkt einer dauerhaften Strategie der AfD. Also das heißt, Verächtlichmachung des Parlaments, auch sich nicht an Regeln zu halten, sich nicht an Absprachen oder auch parlamentarische Gepflogenheiten zu halten.
Michael Grosse-Brömer könnten wir kurz hören. Hier ist er.
Es geht Ihnen nicht um die Sache, es geht Ihnen um Effekthascherei, um Futter für Ihre Kanäle. Sie wollen dort Feuer anheizen und deswegen ist dieses Rednerpult hier für Sie nicht der Ort der Debatte. Dieses Rednerpult ist für Sie allein Kulisse für Ihre Videoclips und das ist die größte Verachtung des Parlaments durch Sie. Sie verweigern die Arbeit hier. Sie verweigern die parlamentarische Arbeit.
So, also Michael Grosse-Brömer, darauf haben Sie Bezug genommen eben, Frau Lindner.
Ja, unter anderem auf diese Rede und man hört es ja auch schon so an seinem Tonus. Also da war ziemlich Bums dahinter, wenn man es mal so sagen darf. Ansonsten ist mir zum Beispiel Petra Pau noch in Erinnerung geblieben. Die linken Abgeordnete, die aber auch Vize-Bundestagspräsidentin ist, die nochmal Bezug genommen hat auf diesen geschichtsvergessenen Vergleich zwischen dem Infektionsschutzgesetz der Novelle und dem Ermächtigungsgesetz. Diesen Vergleich, den ja auch die AfD immer wieder betreibt, auch heute weiter betrieben hat. Unter anderem durch den zweiten Redner der Fraktion Carsten Hilse. Und da hat Petra Pau gesagt, also wer diese Vergleiche auch nur ansatzweise betreibt, der verharmlost einfach die Schrecken der Nazi-Diktatur, den Holocaust und alles, was dann gefolgt ist damals 1933 nach diesem Ermächtigungsgesetz. Und ich finde, auch da war das nochmal ein ganz zentraler Punkt. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob sich Dinge wirklich ändern werden nach dieser Aktuellen Stunde, aber um nochmal, finde ich, so die Konflikte auszumessen und zu benennen, war das doch heute, fand ich doch auch noch mal ganz lehrreich.
Aber in der Welt zum Beispiel, in der Zeitung Die Welt, liest man, dass diese Störer eigentlich jetzt für die AfD zur Unzeit gekommen seien. Denn eigentlich habe die AfD die Debatte um das Infektionsschutzgesetz in den Mittelpunkt stellen wollen. Und da die Überzeugung eben, dass das hier die größte Grundrechtseinschränkung der Geschichte der Bundesrepublik sei, eben in den Mittelpunkt stellen wollen. Und jetzt sei diese Störerdebatte so, dass man sich da rechtfertigen müsse und die AfD sei gespalten. Da seien eben Abgeordnete wie Udo Hemmelgarn oder Petr Beistron, die eben die Gäste eingeladen haben. Und Herr Gauland und der Rest der AfD müsse jetzt deren Aktionen ausbaden. So eine Analyse würden Sie also nicht teilen?
Na, das habe ich nicht gesagt. Nee, ich finde, diese Analyse ist durchaus richtig. Also wenn man auch die Medienberichte kennt, weiß man, dass Alexander Gauland als Fraktionschef überhaupt nicht amüsiert über diese Aktion war. Und man muss halt dazu sagen, dass gerade Udo Hemmelgarn und Petr Beistron, die zwei ja schon häufiger auch mit anderen Aktionen in Erscheinung getreten sind. Ich will da nochmal dran erinnern an diese teils hochumstrittenen und kritisierten Medienkonferenzen, wo sie ja auch ganz aktiv und gezielt und strategisch und langfristig ihre Verbindungen in das rechte Blogger- und YouTuber-Milieu aufbauen wollen und auch da ja Leute eingeladen haben, wie diesen amerikanischen Blogger Milo, der ja auch, Yiannopoulos, der ja auch für große Kritik gesorgt hat und auch, sagen wir es mal so, diesen Kurs von Alexander Gauland, den er ja gerne verfolgt, so dieses Jahr so ein bisschen über die Stränge schlagen, aber immer noch diesen Anstrich der Bürgerlichkeit zu wahren, das geht dann halt natürlich nicht, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, das war alles relativ mit Ansage und da muss ich auch die Fraktionsspitze natürlich fragen, inwieweit sie eigentlich Kontakt und Kontrolle über ihre eigenen Abgeordneten hat. Und dass man jetzt in einer Sondersitzung heute Morgen hektisch von Seiten der AfD-Fraktion beschließt, es soll ein Entschuldigungsschreiben geben von Udo Hemmelgarn und Petr Beistron, finde ich, naja, das kommt ein bisschen spät. Wenn die beiden Abgeordneten, auf deren Kappe das ja geht, das ernst gemeint hätten, die Chance hätten sie seit Mittwoch lange gehabt. Das sind zwei Leute, die auch sehr aktiv auf ihren Social-Media-Kanälen sind und dort mal ein paar Zeilen zu schreiben oder ein kurzes Video aufzunehmen und sich bei den anderen Abgeordneten, bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu entschuldigen. Das haben sie nicht gemacht und ich bin jetzt mal gespannt auf dieses Schreiben. Es soll jetzt irgendwann am Wochenende kommen. Ich finde es aber ehrlich gesagt ein bisschen mager auch.
Ja, also ich merke das schon von der Dimension der Debatte, die das schon wieder einnimmt, dass ich da wirklich sozusagen Wutanfälle kriege, weil ich warte auf kein Schreiben von Leuten, die das gemacht haben, weil wir genau wissen, dass das sozusagen Inszenierungen von Entschuldigungen sein werden. Und wenn die Parteispitze meint, sich entschuldigen zu müssen, dann müsste sie auch sagen, wir werden alle rechtlichen Schritte in Kauf nehmen, weil weil wir wollen so ein Verhalten nicht. Sowas wird natürlich wieder nicht gesagt. Was ich eigentlich nicht möchte, ist, dass in dieser heißen Corona-Debatte jetzt wieder 4, 5 neue Politiker, die keine positive Leistung für das Land erbringen, irgendwie mit Namen und was weiß ich noch bekannter werden aufgrund von solchen wirklich unakzeptablen und inakzeptablen Verhaltensweisen im deutschen Parlament. Ich würde die Debatte extrem klein halten, weil da gibt es nichts zu diskutieren. So geht man mit dem deutschen Parlament nicht um. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es in der Schäuble-Linie läuft, nämlich wirklich rechtliche Schritte einzuleiten und zu sagen, so nicht. Denn wenn wir das jetzt wieder als Riesendebatte aufziehen, glaube ich, kapitalisiert die AfD trotz allem. Es kommt nicht zur Unzeit. Man würde das bei den nächsten Umfragen wiedersehen. Die, die gerade frustriert sind und sich vom Parlament gegängelt fühlen und enttäuscht sind, dass sie dieses Gesetz unterzeichnet haben in dieser Form, würden sich da trotzdem vertreten fühlen. Und ich denke, die Debatte über die AfD klein halten, Hausordnung in Fokus stellen und dafür sorgen, dass man dieses Haus so nicht beschädigen darf und schon gar nicht Abgeordnete so angreifen darf.
Das sagt Jagoda Marinic, Autorin, Schriftstellerin, die hier zu Gast ist in dieser Stunde. Danke an Sie bis hierher und danke auch an Nadine Lindner im Hauptstadtstudio. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir gucken aus dem Fenster. In Berlin zumindest scheint die Sonne. Trotzdem sind die Themen, die diesen Tag ausmachen, schwer. Ist ja oft so in dieser Sendung. Wir werfen jetzt einen Blick auf die internationale Vernetzung der rechtsextremen Szene. Denn das hat auch das Außenministerium getan im Zuge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Und der Bundesaußenminister Heiko Maas hat mit Blick auf diese Studie, die er da in Auftrag gegeben hat, gesagt, dass sich seit 2014 eine, Zitat, neue, führerlose, transnationale, apokalyptisch gesinnte, gewaltorientierte rechtsextreme Bewegung entwickelt haben. Das heißt, da ist in den vergangenen Jahren einiges passiert und eigentlich, Frau Marinic, müssten die EU-Mitgliedstaaten das ja im Blick haben und wahrscheinlich im Kampf gegen diesen organisierten, über die Ländergrenzen hinweg organisierten Rechtsextremismus enger kooperieren, oder?
Ja, unbedingt. Also man muss ja mal die Länder in den Fokus nehmen, die da benannt wurden als extrem wichtig. Frankreich, Deutschland, Großbritannien und die skandinavischen Länder. Das heißt, man denkt ja automatisch zurück an Breivik, der ja auch ein Manifest hinterlassen hat mit bestimmten, nennen wir es mal, Konzepten, auf denen dieser Hass und diese rechtsextremen Bewegungen sich gründen. Ich glaube, dass da seit 2014 so viel akzeptiert wurde gesellschaftlich, was man nicht hätte laufen lassen dürfen. Also wir haben in Deutschland ja selbst, ich würde es jetzt schon auch mal nochmal nennen, Hans-Georg Maaßen, der auch bei den jetzigen Bildern sehr schnell in die Nähe der Akteure war, die das Parlament gestürmt haben. Also wir haben Akteure zugelassen, wir haben Netzwerke zugelassen, wir haben Aufläufe und Märsche zugelassen, auch in Deutschland. Und all diese Leute sind ja nicht nur hierzulande aktiv, sondern vernetzen sich mit Gleichgesinnten international. Ich finde es wichtig, dass so eine Studie endlich rauskommt. Ich fände es sehr, sehr wichtig, dass die Kernelemente dieses Denkens mal seziert werden und dass man dann aber auch lernt, ganz klare Trennlinien zu ziehen, dass man wirklich sagt, Akteure in der demokratischen Gesellschaft, die vom großen Austausch reden, sind demokratiefeindlich und fertig. Also wir erlauben da aufgrund unserer Hufeisentheorie, glaube ich, viel zu viel Schwammigkeit in einer Zeit, wo der Rechtsextremismus sich jetzt nachweislich, wenn man diese Studie sieht, formiert hat auf eine Art, dass es demokratiezersetzend sein kann. Und man sieht ja, dass selbst in die Parlamente oder in die Regierungen, Trump sagte ja, die Proud Boys stehen ihm bei, also rechtsextreme Akteure, von denen er denkt, die stehen irgendwie auf seiner Seite. Das muss man ernst nehmen.
Muss man ernst nehmen und gerade in Zeiten der Pandemie, denn das sagt die Studie auch, die macht es den Rechtsextremen möglich, ihre Mobilisierungsbemühungen und regierungsfeindlichen Verschwörungsmythen auszubauen, eben in dieser Pandemie. Und man versucht ja zum Beispiel in der Impfstoffdebatte auch Impfgegner für die Zwecke einzuspannen, die man sich denkt.
Ja, das war eine ganz spannende Analyse. Es gibt ja in der Süddeutschen auch diese Data-Visualisierungen und da sah man sozusagen über Wochen und Monate, wie Menschen, die auf Telegram gingen, eigentlich nur um die Neuigkeiten zu Corona zu erfahren oder sich auszutauschen, immer weiter in diese rechtsextremen Verschwörungstheorien geraten sind. Also dieses strategische Nutzen der Undurchschaubarkeit dieser Krise. Die Menschen sind verwirrt, sie verstehen das nicht, es ist ungekannt, die Dimensionen sind ungekannt, die Abstraktionshöhe, die verlangt wird, um die Krise Krise zu verstehen, ist immens hoch. Gleichzeitig zahlen viele Menschen hohe Opfer. Also wir reden über Leute, die Unternehmen gegründet haben, die plötzlich in diese Krise hineinbezahlen und nicht wissen, was aus ihren Träumen wird, für die sie lange gearbeitet haben. Ich glaube, wenn man in diesem Rattenfängerbild bleiben möchte, es ist sehr einfach, jetzt in diesen sozialen Medien zu kapern. Und das war in diesem Data-Journalismus auch nachgewiesen. Leute gingen in die Foren eigentlich, um sich auszutauschen. Anfangs hieß es auch, kommt mir bloß nicht mit rechtsextremem Gerede, dann schmeiße ich euch raus. Und nach 3-4 Monaten war das rechtsextreme Gerede Teil der Bewegung. Und man sagte plötzlich, naja, wenn wir nur so die Regierung aufhalten können in ihren Maßnahmen, dann muss es eben auch mit denen gehen. Und da ist eine Schwelle überschritten, die natürlich auch für Deutschland, aber international ist eine globale Pandemie, ein großes Einfallstor wird für diese rechtsextremen Bewegungen.
Jagoda Marinic, sagt der Schriftstellerin, zugeschaltet aus Heidelberg hier in Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie dabei sind in dieser Mittagsstunde. Zu Gast die Kommentatorin, Essayistin, Schriftstellerin Jagoda Marinic. Heute gibt es gute und auch schlechte Nachrichten in Sachen Corona. Die schlechten Nachrichten soll man ja immer zuerst nennen. Das ist, dass das Robert-Koch-Institut 23.648 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet hat. Ein weiterer Höchststand. Die gute Nachricht aber ist, dass die Hoffnung besteht, dass es bald mehrere Impfstoffe geben könnte. Die Bundeskanzlerin zumindest hat sich zuversichtlich gezeigt. Sie sagte, dass schon im kommenden Monat oder zu Beginn des nächsten Jahres in Europa ein Corona-Impfstoff zugelassen werden kann. Halten wir uns mal an die gute Nachricht, Frau Marinic. Das macht doch Hoffnung, oder? Die Sache mit dem Impfstoff.
Ja, auf jeden Fall. Also je früher, desto besser, denke ich. Wobei man weiß ja auch, bis die Durchimpfung dann eine kritische Schwelle erreicht, das wird auch nicht so sein, dass wir dann im März hier wieder unbeschwert leben könnten. Also ich glaube, es ist toll, dass es jetzt schneller kommt als erwartet, aber wir müssen schon noch mit diesem Zustand leben, mit diesem Ausnahmezustand.
Klar, und uns auch die Zahlen wirklich vor Augen führen und auch an Weihnachten denken. Darüber wird ja jetzt vielfach tatsächlich schon nachgedacht auf EU-Ebene, aber zum Beispiel auch der Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat gesagt, es bedürfe einer Balance zwischen der medizinischen Versorgung, der Erwerbstätigkeit und dem Familienzusammenhalt. Und der Familienzusammenhalt würde eben vor allem an Weihnachten sozusagen gepflegt. Und da muss man schon gucken, dass die Menschen zusammenkommen können. Was sagen Sie?
Naja, ich finde, es ist schön, aber wenn man so an die anderen Weihnachtszeiten zurückdenkt, dann kam immer schon 3 Wochen vorher so die Ratgeber, wie überstehen wir eigentlich das Weihnachten in der Familie? Und diese Idealisierung plötzlich, dass Weihnachten das große Fest der Liebe ist, natürlich ist es das und es hat einen großen Stellenwert, aber wenn wir jetzt 10 Monate alle Abstriche machen, nur um uns dann an Weihnachten wieder zu treffen, als wäre nichts und dann rausgehen und vielleicht wie Österreich im totalen Lockdown landen, fände ich das einen hohen Preis für ein Weihnachtsfest, das ja schon auch nicht für alle nur harmonisch und eitel Sonnenschein wäre.
Also Sie meinen, wir sollten uns zurückhalten mit den Weihnachtsplänen?
Ja, ich glaube, wir brauchen gerade eine ganz strenge Analyse, denn wenn wir jetzt mehr Neuinfektionen haben als vorher, dann stimmen im Moment die Stellschrauben ja leider nicht. Also wir verzichten auf viel, die Zahlen steigen trotzdem. Und jetzt zu sagen, dann lasst uns doch schön Weihnachten feiern, ich denke mal, es ist ein ganz verständliches Aufbäumen. Ich hätte es auch gern, aber ich schaue dann doch nach Österreich und denke mir, dieses Laufenlassen hat jedes Land, das es getan hat, wirklich hoch bezahlt und zwar mit einem totalen Lockdown. Und da möchte ich wirklich nicht hinkommen.
Polen und Ungarn haben ein Veto eingelegt gegen den europäischen Haushalt und auch gegen das Corona-Hilfspaket. Jetzt ist die Frage, wird man eine Lösung finden, womöglich bis Weihnachten? Diese Frage wurde der Kanzlerin gestellt und sie sagt, naja, also da will sie sich nicht festlegen, denn tatsächlich ist die Sache unwägbar. Jagoda Marinic, mein Gast, die Schriftstellerin zugeschaltet aus Heidelberg. Aus unserer Sicht, Frau Marinic, mag es ja paradox sein, dass diese beiden Länder lieber den Haushalt blockieren, lieber die Corona-Hilfen blockieren und dann auch selber ja kein Geld erstmal bekommen, als zuzustimmen, dass diese Auszahlung der Gelder daran geknüpft wird, dass alle Mitgliedstaaten demokratische Grundwerte einhalten. Aber aus deren Sicht ist das wahrscheinlich ganz normal, weil sie eben sagen, wir wollen uns nicht reinreden lassen, wie wir unsere Länder führen. Also wie kann man sozusagen, wie sehen Sie einen Weg, den die EU hier gehen könnte? Sehen Sie einen Weg?
Ich weiß nicht, ob das wirklich an diesem Konflikt einen diplomatischen Weg geben kann. Also was man den beiden Ländern einfach klar sagen muss, dass diese ganze Einmischungsrhetorik völlig daneben ist. Denn die Europäische Union führt ja, langjährige, mühevolle Beitrittsverhandlungen. Das heißt ja nicht, dass es um Einmischung geht, sondern um Standards. Standards für die Europäische Union, die eben auf Rechtsstaatlichkeit basiert, auf diesen internationalen Bündnissen, wo man davon ausgehen können muss, dass die Partnerinnen und Partner einen Wertekonsens haben mit dem, was man die Europäische Union nennt. Wenn Polen und Ungarn meinen, es ist schon zu viel, einen Rechtsstaat zu verlangen und das dann als Einmischung bezeichnet, dann ist das eigentlich schon so, dass man die beiden damit konfrontieren muss, dass sie hier Grundwerte Europas aushebeln rhetorisch. Und das dann in der Zeit, wo alle anderen Länder und auch die Polen und Ungarn selbst diese Hilfen brauchen. Ich glaube, das ist jetzt schon ein diplomatischer großer Kampf. Also wir können da auch nicht einfach sagen, die sehen das so, denn es geht nicht irgendwie um Kleinigkeiten der Rechtsprechung, es geht um die Rechtsstaatlichkeit und die ist nun mal eigentlich die Grundvoraussetzung für die Europäische Union und den Beitritt in die Europäische Union.
Es wird ja jetzt vielfach gesagt, dass dieser Streit, der jetzt so eskaliert, eigentlich schon im Sommer hätte geklärt werden können, in verschiedenen Gesprächen, auf Gipfelgesprächen auch, aber dass man dem immer ausgewichen ist und dass das eben jetzt in dieser Form hochploppt. Die Frage ist halt, wenn Sie sagen, es geht um Meinungs- und Pressefreiheit, es geht um Rechtsstaatlichkeit und das ist so wichtig, da müssen sich alle drauf einigen. Ja, wäre dann letztendlich ein Bruch die Möglichkeit, die man ins Auge fassen muss?
Ich glaube, dass man diplomatisch tatsächlich die Länder, die so agieren, wie jetzt Polen und Ungarn, vor die Frage stellen muss. Man hat das zu lange toleriert. Ich denke nicht, dass wir haben jetzt in Polen diese ganzen Demonstrationen gesehen, die auch die Frauen auf die Beine gestellt haben, wenn es um Frauenrechte ging. Und was da, es gibt sozusagen auf dem demokratischen Konsens viele Meinungen, aber nicht die Demokratie an sich, nicht den Rechtsstaat an sich. Und wenn Länder meinen, sich von der Rechtsstaatlichkeit zu verabschieden, dann muss man da den Konflikt suchen. Also ich denke nicht, dass man da ewig Kompromisse machen kann. Und ich vermute sogar, dass die Tatsache, dass Polen und Ungarn sich erlauben, das jetzt so zu eskalieren, daher resultiert, dass man das so lange mitgetragen hat, dass man eigentlich viel zu lange gesagt hat, innerhalb der Europäischen Union ist so eine Selbstpositionierung eines europäischen Landes tragbar.
Es gibt ja immer noch viele Europaparlamentarier auch, die sich dann doch auf den Standpunkt stellen, am Ende werden sich Polen und Ungarn noch bewegen. Glauben Sie,
das wäre zu hoffen. Also ich denke, man muss es von ihnen zumindest jetzt verlangen. Sie haben den Druck von innen. Also es gibt eine Zivilgesellschaft, die sagt, ihr geht gerade weg von der Demokratie. Und ich glaube, es ist also wirklich wichtig für diese Glaubwürdigkeit der Europäischen Union, die ja ohnehin an allen Ecken und Enden leidet, wenn man so auf die Grenzpolitik schaut oder was jetzt auch in Kroatien wieder passiert ist mit den Pushbacks der Geflüchteten. Also die Europäische Union kann nicht ihre Werte bis ins Unendliche strecken. Und dass die Mitglieder, die zur EU gehören, sich an die rechtsstaatliche halten muss Minimalkonsens sein, weil sonst sind ja auch alle Beitrittsverhandlungen eine Farce. Also man muss Polen und Ungarn sagen, wer da einmal drin ist, der spielt nach den Spielregeln der Demokratie. Dazu gehören Meinungsfreiheit, Menschenrechte und all das, was Polen jetzt nicht unterzeichnen will. Das ist ja an sich schon ein Affront gegen die Gemeinschaft an sich.
Heute in dieser Mittagsstunde zu Gast die Schriftstellerin Jagoda Marinic und uns jetzt auch zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio mein Kollege Klaus Remme. Denn wir möchten über den Parteitag der Grünen sprechen, der heute Nachmittag um 17 Uhr beginnt. Digital findet er natürlich statt. Der Parteivorstand nur wird sich analog im Berliner Tempodrom treffen. Und Ziel ist es, am Wochenende ein neues Grundsatzprogramm zu beschließen. Das bisher geltende, das ist schon etwas älter. Das stammt nämlich aus dem Jahr 2002. Frau Marinic, die Grünen möchten natürlich gerne mitregieren und sie stehen in den Umfragen ja auch ganz gut da, eigentlich immer hinter der Union auf Platz 2 vor der SPD. Jetzt ist aber die Frage, wie müssen sie sich aufstellen, wenn sie wirklich mitregieren wollen? Da gibt es ja so die zwei Lager, die sie bedienen müssen. Da sind einmal die Aktivisten aus den Reihen, zum Beispiel der Fridays for Future, und da ist aber auch die Koalition, die sie eventuell bilden wollen, dann mit der Union. Das könnte ein Spagat werden, oder?
Ja, das wird ein Spagat und das ist ein Spagat. Gerade diese Woche habe ich auch diese Doku über die jungen Fridays for Future Aktivisten gesehen, die in der Themenwoche der ARD lief, und man sieht, was da für Hoffnungen eigentlich sind, was da für Kräfte junger Menschen freigesetzt wurden. Und man muss den Grünen ganz klar sagen, die Erfolge der letzten EU-Wahlen verdanken sie den Fridays for Future und den Jugendlichen. Das heißt, wenn die Grünen meinen, sie könnten diese 18% halten, aber eine nicht progressive Politik in Sachen Klima führen, dann verschätzen sie sich unglaublich. Also ich glaube, man kann nicht auf dem Ticket des Wandels sozusagen in den Bundestag einziehen mit 80%, aber dann in der Regierung all das verraten, was einen an die Macht gebracht hat. Ich denke, wenn sie so agieren würden, würde sie doch sehr schnell das Schicksal der SPD einholen.
Also Herr Remme, Frau Marinitsch meint, die Grünen dürfen auf keinen Fall das verraten, was sie an die Macht gebracht hat. Das heißt, es geht vor allem natürlich um Klimaschutz, und ich denke, der Klimaschutz soll auch im Mittelpunkt des neuen Grundsatzprogramms stehen, oder?
Na, im Mittelpunkt steht er nicht. Es sind 8 Kapitel, so ein Grundsatzprogramm. Sie haben das ja gesagt, 2002 war das letzte da. Insofern wird es auch, was das neue Programm angeht, auch viele Jahre angelegt sein. Das bildet schon das komplette Spektrum, das politische Spektrum ab. Es kann auch nicht anders sein, wenn Regierungsverantwortung Realität werden soll. Dann reicht es hier nicht, die Ökologie zu betonen. Sie bleibt als Kernkompetenz, und beim Parteitag wird man sicher streiten um das 1,5-Grad-Ziel, denn da ist der Konflikt programmiert. Die Grünen halten sich, was den Vorstand angeht, an das Pariser Abkommen. Das gibt einen Korridor vor, und viele, auch Jugendliche im Südwesten sogar inzwischen eine Partei, sagen, das reicht nicht, wir müssen die 1,5 hart schreiben.
Mhm. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Grünen reagieren auf diesen Spagat zwischen auf der einen Seite eben den jungen Leuten Fridays for Future gerecht werden wollen und auf der anderen Seite einem Koalitionspartner, einem möglichen der Union gerecht werden wollen?
Ja, also man muss ja sagen, die haben inzwischen reichlich Erfahrung mit diesem Spagat. Sie sitzen in vielen Landesregierungen, haben da Erfahrungen gesammelt und wissen, wie es sich anfühlt, wenn sich Regierungsverantwortung mit Wahlprogrammen oder Partei oder Koalitionsbildungen dann beißt. Ich finde einen ganz interessanten Blick zurück, 2002, da waren sie in einer ganz ähnlichen Situation. Die waren in der Regierung und es war eine schwierige Zeit für die Grünen. Da galt es, Entscheidungen zu treffen, in der Zeit rund um den Kosovo-Krieg, das war die Legislatur, als Joschka Fischer den Auslandseinsatz durchsetzte. Es war die Zeit nach 9/11, viele außenpolitische Entscheidungen, die den Grünen damals schwer gefallen sind. Und schaut man heute ins Programm, dann sieht man eindeutig, wie weniger kantig diese Partei ist. Nehmen wir mal das Beispiel innere Sicherheit, nur ganz kurz. Ja, während der Bundesvorstand ins Programm schreibt, Polizei und Sicherheitsorgane sind Garanten der inneren Sicherheit, sagt die Grüne Jugend im Änderungsantrag, da schmeißen wir alles raus und sprechen von der Polizei als sichtbarer Arm staatlichen Gewaltmonopols.
Mhm. Die Grüne Jugend hat sich ja jetzt im Vorfeld dieses Parteitags auch deutlich zu Wort gemeldet. Wir hören mal Anna Peters, die Bundessprecherin der Grünen Jugend.
Wir haben in den letzten Jahren, im letzten Jahr besonders nochmal Streitpunkte auch mit unserer Partei gesehen und Konflikte gesehen. Der jüngste Konflikt ist natürlich der Dannenröder Wald. Und natürlich nehmen wir das auch als Grüne Jugend wahr. Wir haben guten Kontakt auch zu Leuten, die jetzt auf der Klimaliste stehen. Das ist natürlich schade, dass die nicht zu uns Grünen gekommen sind, aber wir werden den Kontakt nicht zu denen aufgeben und wir werden auch versuchen, mit ihnen zusammen danach zu arbeiten. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, um nochmal Druck auf uns Grüne aufzubauen, auch in Baden-Württemberg. Aber natürlich wünsche ich mir, dass auch meine Partei genau diesen Menschen ein Angebot macht und hoffe, dass das in Zukunft wieder so ist.
Frau Marinitsch, dass die jungen Leute, also die grüne Jugend, die Stimme jetzt so deutlich erhebt, macht wahrscheinlich Sinn, oder?
Ja, unbedingt. Aber ich finde es jetzt ganz wichtig, auch zu betonen, es geht nicht nur um die Jugend. Diese Jugend hat Eltern und die Eltern haben Sorgen um ihre Kinder und die sind bei ihren Kindern. Ich habe vor etwa 2, 2,5 Jahren oder als dieser Prozess rund um dieses Grundsatzprogramm begann, einen Input halten dürfen als eine Betrachtung von außen auf so einer Veranstaltung, wo sie 700 Mitglieder da hatten. Und die Stimmung selbst in der Partei ist nämlich auch gespalten. Also es ist jetzt nicht so, dass alle sagen, wir müssen des Regierens wegen unsere Werte aufgeben. eben. Und ich finde den Vergleich Kosovo-Krieg und Klimakrise nicht so einfach. Natürlich ging es da auch um eine Friedenspolitik, die zur DNA der Grünen gehörte und die dann verlassen wurde. Aber die Klimakrise ist die größte Krise, vor der die Menschheit stand. Also sie bedroht unsere Lebensgrundlage. Und das ist ein Grundsatz, wenn es jetzt schon so aussieht, dass sich andere Parteien gründen, weil sie merken, man kann sich auf die Grünen in dem Punkt nicht mehr verlassen, dann wäre eigentlich den Grünen schon gut geraten zu sagen, die Jugendlichen sind es, die Eltern der Jugendlichen und in der Partei haben wir auch sehr viele Stimmen, die sagen, wir können nicht des Regierens wegen und des Regierungsanspruchs wegen Ziele verlieren, für die wir eigentlich gewählt werden und die sozusagen gesellschaftlich gerade die große Leerstelle sind. Also wenn man sich Debatten ansieht, es sagt doch jeder, dass die Parteien sich auf 1,5 Grad nicht festlegen wollen, ist eine Farce. Die Wissenschaft sagt, es geht nicht anders. Man muss da eigentlich den Druck erhöhen und den Druck gibt es innerparteilich, den gibt es von den Jugendlichen und den gibt es auch von den Eltern. Ich glaube, man sollte aufpassen, dass man da nicht so tut, als wären es nur die Jugendlichen, sondern überhaupt Menschen, die sich des Klimawandels bewusst sind und die Klimakrise ernst nehmen als Herausforderung.
Ganz kurze Frage noch, Herr Remme, wird denn geklärt werden, wer jetzt dann Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat wird, ob das Robert Habeck oder Annalena Baerbock macht?
Nein, das wird an diesem Wochenende nicht geklärt. Beide sprechen, Annalena Baerbock heute, Robert Habeck morgen Mittag. Ich glaube, die machen das ganz klug, dass sie sich da nicht unter Druck setzen lassen. Alle wissen, dass die Frage in den Hinterköpfen ist und nicht nur die Partei, natürlich auch uns Journalisten interessiert. Aber da, glaube ich, sind sie gut beraten zu sagen, das machen wir nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, wenn wir das Wahlprogramm entwerfen. Und es ist ja auch nicht so wie bei der CDU, wo man befürchten muss, dass die ein oder die andere Wahl nun die Partei spalten würde. Sicherlich wären viele enttäuscht, viele weibliche Parteianhänger enttäuscht, sollte Robert Habeck sich durchsetzen. Aber bisher gilt ja, dass die beiden das unter sich ausmachen. Und so wie sie die letzten beiden Jahre agiert haben, muss man es ihnen zutrauen.
Klaus Remme, vielen Dank für diese Einschätzung. Danke ins Hauptstadtstudio. Und Jagoda Marinic bleibt noch einen Moment hier bei uns. Nicht im Studio, aber in Heidelberg. Wir hören uns gleich wieder. Jagoda Marinic in Heidelberg. Schön, dass Sie Zeit hatten für uns. Danke für diese gemeinsam verbrachte Stunde.
Ja, ich danke auch für die Stunde.